Deutschlandfunk. Der Tag.
Es war ein Zeichen, ein ganz kleines, das, was im Rahmen der offiziellen Regeln möglich gewesen ist. Nur man hat es gar nicht sehen können in der Fernsehübertragung, weil es kurz vorm Einlauf gezeigt werden musste, um sicher zu gehen, nicht bestraft zu werden.
Die Mannschaftsleitung hat mit uns besprochen zusammen, dass wir halt die Mützen abnehmen und das Peace-Zeichen zeigen nach vorne hin. Das war so unser Zeichen quasi als Solidarität. In Gedenken auch an die Ukraine.
Martin Fleick ist das. Zusammen mit Annalena Forster war er der Fahnenträger des deutschen Teams bei den Paralympics. Seit gestern sind auch diese Spiele vorbei und es waren von den Rahmenbedingungen her eben auch keine einfachen Wettkämpfe. Pandemie, ganz klar, das war eine der Rahmenbedingungen. Und dann kam eben auch noch der Krieg in der Ukraine dazu und der hat sich auch auf die Paralympics ausgewirkt. Wird es die viel zitierte Zeitenwende auch im Sport geben? Das ist ein Thema, das wir uns angucken wollen heute. Außerdem sprechen wir über die Rolle der Türkei. Der türkische Präsident Erdogan will ja vermitteln im Krieg Russlands gegen die Ukraine. Kanzler Scholz ist heute in Ankara, um auszuloten, was da gemeinsam möglich ist. Die türkische Strategie bisher ist ja, den Krieg gegen die Ukraine klar verurteilen und trotzdem keine Sanktionen gegen Russland aussprechen. Wie kann das helfen und was nutzt Erdogan dieser Vermittlungsstatus in Bezug auf die NATO und mit Blick auf die türkische Innenpolitik? Wir legen los mit der aktuellen Ausgabe von der Tag heute am Montag, den 14. März. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Heute ist ein Tag der Gespräche und Verhandlungen. Die russische und die ukrainische Delegation werden sich ja wieder treffen. Außerdem sprechen heute in Rom hochrangige Vertreter der USA und China miteinander. Und dann treffen sich heute auch Olaf Scholz und Recep Tayyip Erdogan. Die türkische Regierung will vermitteln im Krieg gegen die Ukraine. Ausgerechnet Erdogan, ein Präsident, der selbst autokratisch regiert, der Kritiker verfolgen lässt, die Pressefreiheit von nationalen und internationalen Medien einschränkt, der militärisch in Syrien einmarschiert ist. Auf der anderen Seite ist die Türkei eben auch NATO-Mitglied und hat gute Verbindungen zu beiden Seiten, zu Russland und der Ukraine. Und damit sind wir dann auch schon fast mittendrin im Gespräch mit Karin Senz, das ist unsere Korrespondentin für die Türkei. Karin, es hat ja schon einen Vermittlungsversuch gegeben vorige Woche in Antalya. Da haben sich der türkische, der ukrainische und der russische Außenminister getroffen, ohne Ergebnis allerdings. Warum sieht sich die Türkei denn überhaupt als Vermittler?
Naja, die Türkei hat sich tatsächlich da positioniert als Vermittler. Man könnte fast sagen, Erdogan hatte irgendwie gar keine andere Wahl, denn es ist ja so, dass er eigentlich mit beiden Ländern ganz gute Kontakte hat und viele auch gesagt haben, jetzt sind sie mal gespannt, wie er aus der Nummer wieder rauskommt, denn wie gesagt, es gibt ganz viele Touristen aus der Ukraine, die in die Türkei kommen, noch mehr Russen, die sind die stärkste Gruppe an ausländischen Touristen, die hierher kommen, dann kommen die Deutschen und danach kommen auch gleich die Ukrainer, also wirtschaftliche Verflechtungen, nicht nur was den Tourismus angeht, sondern auch andere Dinge und eben aber auch mit Russland. Und deswegen hat praktisch Erdogan, ja, ich würde mal sagen, ja, die Flucht nach vorne ergriffen und hat gesagt, ich versuche mich nicht jetzt auf eine Seite zu stellen, sondern ich werde zwischen den beiden vermitteln. Er hat aber, und das muss man sagen, sehr deutlich Russlands Einmarsch in die Ukraine, den Angriff auf die Ukraine verurteilt, hat es als Krieg bezeichnet und da waren viele im Westen schon auch ja fast schon ein bisschen perplex, dass er das so deutlich gemacht hat.
Ja, da hat er sich sehr eindeutig positioniert, auch sehr schnell, das muss man sagen. Kannst du uns noch mal ein bisschen genauer erklären, welchen Einfluss Erdogan jetzt hat auf Russland und die Ukraine? Du hast die Tourismusbranche angesprochen, es gibt ja aber auch noch andere Bereiche.
Also wirtschaftlich ist es so, dass er zum Beispiel auch ein Freihandelsabkommen erst vor kurzem, noch vor dem Krieg mit der Ukraine abgeschlossen hat. Dann ist es so, dass die Türkei auch abhängig ist von Russland ein Stück weit, was beispielsweise Gasimporte angeht, Ölimporte angeht, aber auch den Weizen. Da kriegen die 70-80%. Und das ist für Erdogan wirklich wichtig, dass dieser Weizen auch weiterhin ins Land kommt, denn sonst könnten die Preise steigen. Aber auch militärisch gibt es da enge Verbindungen. Erdogan hat der Ukraine, beziehungsweise die Türkei, eine türkische Firma, hat der Ukraine schon vor dem Krieg eine Kampfdrohne verkauft. Und die wird jetzt in diesem Krieg gegen Russland auch eingesetzt. Und Experten sagen, die sei da sehr schlagkräftig. Auf der anderen Seite hat die Türkei von Russland ein Raketenabwehrsystem, S-400 heißt es, gekauft vor einigen Jahren. Übrigens sehr zum Ärger der NATO.
Ja, genau, da gab es Ärger. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Über die NATO sprechen wir gleich noch mal ein bisschen ausführlicher. Mich würde jetzt erst noch mal interessieren, wie denn überhaupt dann das Verhältnis von Erdogan und Putin ist. Kann man da von einer festen oder stabilen Verbindung sprechen oder ist die auch immer wieder Krisen unterworfen?
Naja, also viele sagen ja, die beiden seien Freunde. Da würde ich sagen, das trifft definitiv nicht so. Die haben eine ziemlich pragmatische Beziehung und das haben wir beispielsweise bei Nordsyrien gesehen, bei Libyen, bei Aserbaidschan und Armenien, also dem Konflikt um die Region Bergkarabach. Da stehen nämlich die beiden immer auf unterschiedlichen Seiten, aber sie haben es eben jeweils auch immer geschafft, sich zusammenzuraufen, einen Kompromiss zu finden und so die Lage eben nicht eskalieren zu lassen. Und Erdogan hat eben auch ein Gespür für Situationen und da setzen eben jetzt auch viele drauf, dass er dieses Gespür, diesen Pragmatismus, den er eben im Leib hat, dass er den eben jetzt auch in dieser Vermittlerrolle einsetzt für die Friedensbemühungen.
Dann lass uns noch mal sprechen über die NATO, also wenn es um Erdogan und die NATO geht. Verteidigungspolitisch setzt Erdogan ja eben genau auf dieses Militärbündnis. Gleichzeitig weiß er, dass er eine EU-Mitgliedschaft, dass sie unter seiner Führung in weiter Ferne ist, so kann man es glaube ich sagen. Also hält er sich auch wegen der geografischen Lage der Türkei die Optionen ja doch offen, halbwegs gute Beziehungen zu haben, eben auch zu Russland. Ist das eine Option, die ihn da auch antreibt?
Also bleiben wir mal bei der geografischen Lage. Es ist ja so, dass die Türkei mit beiden Ländern, mit der Ukraine und mit Russland, eine gemeinsame Grenze hat, nämlich eine Seegrenze am Schwarzen Meer. Und übrigens auch der nächste Atommeiler in der Ukraine, der steht nur 600 Kilometer weit weg von hier. Also man guckt auch sehr genau, was macht Russland mit den Atommeilern in der Ukraine. Das ist der eine Punkt. Die Position in der NATO sieht so aus, dass die Türkei die zweitgrößte Armee der NATO hat. Und Erdogan war ja so ein bisschen das Enfant terrible in der letzten Zeit bei der NATO, eben weil er diese S-400 gekauft hat und gerade Amerika also richtig sauer waren deswegen, weil sie gesagt haben, wenn das irgendwie in unsere Systeme integriert werden würde, dann besteht die Gefahr, dass Russland darüber vielleicht auch an wichtige Daten kommt. Bis jetzt ist dieses S-400-Raketenabwehrsystem noch nicht installiert, noch nicht betriebsbereit und es laufen auch große Bemühungen, dass das eben nicht so kommt, aber Erdogan hat eine Menge Geld ausgegeben und viele sagen, Putin hat eben darüber auch versucht, möglicherweise die Türkei aus der NATO rauszulösen oder zumindest versuchen, da Zwist zu sehen, was ihm damals auch gelungen ist. Wenn wir aber jetzt sehen, wie Erdogan verhält, dann kann man schon sagen, dass er auch ein gewisses Bekenntnis zur NATO jetzt abgelegt hat, wenn auch nicht so deutlich vielleicht andere Länder, aber das hilft ihm vielleicht gerade eben jetzt auch für diese Vermittlerrolle.
Genau, also wie wichtig wäre das denn für ihn, genau in dieser Rolle Erfolg zu haben, eben auch vor dem Hintergrund, dass er seine Stellung bei den NATO-Ländern verbessern könnte?
Also ich würde sagen, wie wichtig ist es für ihn? Denn er hat sich da schon ziemlich gut positioniert. Wenn wir anschauen, wer hier so in der letzten Zeit alles aufgelaufen ist an hohen Politikern, das hat angefangen letzte Woche mit dem israelischen Präsidenten Herzog. Dann kamen eben die beiden Außenminister, Kuleba und Lavrov aus der Ukraine und aus Russland. Dann hat er mit dem US-Präsidenten Biden telefoniert, der ihn für die Vermittlerrolle gelobt hat. Dann kam NATO-Generalsekretär Stoltenberg am Freitag nach Antalya. Am Sonntag war dann der griechische Ministerpräsident Mitsotakis da. Heute ist der deutsche Bundeskanzler Scholz da und daneben noch eine ganze Menge Politiker, die vielleicht eine Kategorie weiter unten sind. Aber man merkt, alle kommen zu Erdogan, alle kommen in die Türkei und wollen sprechen. Sprich, er hat schon in diesem Ukraine-Krieg eine sehr zentrale Rolle eingenommen und scheint da eben, und das nützt ihm zum einen eben außenpolitisch, als Rolle in der Rolle der NATO oder in der Position bei der NATO, aber auch innenpolitisch, das darf man nicht unterschätzen.
Ja, ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Wäre das auch innenpolitisch ein wichtiges Zeichen für Erdogan? Weil wenn wir uns noch mal kurz erinnern oder wie die Situation im Moment aussieht, Inflation, schwache Wirtschaft, Entwertung der Lira.
Ich habe es ja vorhin angesprochen. Also angenommen, es würde jetzt kein Weizen mehr aus Russland kommen, dann würden die Brotpreise zum Beispiel weiter steigen. Wir haben in der Türkei aber schon eine Inflation von 50% offiziell. Viele sagen, die liegt bei 100% und die Zahlen sind noch vor dem Krieg. Also sprich, die Preise werden deutlich steigen und diese Inflation, die hat Erdogan massiv in den letzten Wochen unter Druck gesetzt. Aber wenn er sich jetzt als eine starke Führungskraft, als ein guter Vermittler präsentiert, dann bekommt er auch innenpolitisch natürlich Zuspruch. Wir haben das schon gesehen nach dem Treffen der beiden Außenminister in Antalya. Da haben selbst regierungskritische Zeitungen ihn dafür gelobt, auch wenn sie gesagt haben, jetzt hat es kein Ergebnis gegeben. Aber sie haben trotzdem auch spekuliert, ob Erdogan es vielleicht schaffen könnte, die beiden Präsidenten, Putin und Zelensky, doch an einen Tisch zu bekommen.
Jetzt haben wir viel über Erdogan gesprochen. Lass uns noch mal gucken auf Olaf Scholz. Das ist ja eigentlich sein Antrittsbesuch bei Erdogan. Und der Eindruck von außen ist, dass das auch ein diplomatischer Balanceakt ist. Also in Bezug auf den Krieg in der Ukraine mit der Türkei zusammenarbeiten. Andererseits die angespannte Lage eben zwischen Deutschland und der Türkei. Ist die Hoffnung von Erdogan vielleicht auch, dass bestimmte kontroverse Themen für den Moment einfach ausgeklammert werden?
Also ich finde es vor allem spannend, muss ich sagen, unter welchen Vorzeichen Scholz hier anreist. Es ist ja so, dass Merkel tatsächlich in der Türkei sehr beliebt war, Bundeskanzlerin Angela Merkel, die frühere, und auch von Erdogan geschätzt wurde. Das hat er übrigens erst Anfang Februar nochmal gesagt. Er sagt, dem Westen fehlt im Moment eine Führungsposition wie Angela Merkel. Da hat er schon bei diesem Satz auch auf den Ukraine-Konflikt, damals gab es den Krieg noch nicht, geguckt. Und dann hat er sich jetzt letzte Woche auch nochmal ziemlich kritisch geäußert gegenüber Deutschland, hat von der Hexenjagd gesprochen, von faschistischen Mitteln, als es darum ging, dass der Chef der Münchner, der Chefdirigent der Münchner Philharmoniker entlassen worden ist. Also das sind mal Punkte, mit denen sich Scholz möglicherweise hier in der Türkei erstmal auseinandersetzen muss. Und dann natürlich mit Menschenrechten zu kommen, wenn Erdogan ihm das vorhält, da wird es ihm sicherlich nicht ganz leicht machen. Die Frage ist, wie viel Zeit werden die beiden denn haben? Denn Scholz ist tatsächlich am Nachmittag angereist und will am Abend schon wieder zurück. Da gibt es einmal Gespräche unter vier Augen, dann in einer größeren Runde und ein Abendessen. Aber wir müssen mal gucken. Die großen Brocken sind tatsächlich aber auch ausgeräumt, muss man sagen. Also Deutsche in türkischen Gefängnissen. Horsan Cane konnte das Land im Sommer verlassen. Meşale Tolo ist in Abwesenheit hier freigesprochen worden von den Terrorismusvorwürfen. Wir haben noch zwei Deutsche in türkischen Gefängnissen. Möglicherweise wird das auch noch mal ein Thema sein. Wir müssen mal schauen.
Karin, dann danke ich dir erstmal für deine Einschätzung, für die vielen Hintergrundinfos, die du uns hier geliefert hast. Und du wirst dieses Treffen von Scholz und Erdogan natürlich auch heute noch weiter beobachten. Alles Gute dafür und danke für deine Zeit.
Ebenfalls, Dankeschön.
Andrew Parsons, das ist der Präsident des IPC, des Internationalen Paralympischen Komitees. Ganz kurz, genauer einen Tag, bevor die Paralympischen Spiele angefangen haben in Peking.
In den letzten 12 Stunden war eine überwältigende Anzahl von Mitgliedern mit uns in Kontakt. Sie haben uns gesagt, dass es wahrscheinlich schwerwiegende Folgen für die Paralympics haben wird, wenn wir unsere Entscheidung nicht überdenken. Mehrere nationale Verbände haben damit gedroht, nicht anzutreten.
Und dann war am Ende der Druck einfach zu groß. Die Paralympics mittendrin in einer politischen Debatte, obwohl doch immer wieder betont wird, dass die Spiele nicht politisch seien. Die Paralympics von Peking sind vorbei und sie haben stattgefunden ohne die Teams von Russland und Belarus. Nachdem das IPC erst entschieden hatte, dass die AthletInnen starten dürfen, dann doch wieder der Rückzug, weil der Protest, wie gerade gehört, der anderen Teams so groß und laut gewesen ist vorab. Und man sich dann eben auch positionieren wollte für das Team aus der Ukraine. Wir wollen jetzt mal gucken, welche Auswirkungen der Krieg hat auf die Paralympics und auf den Sport generell. Merkt man da was von der Zeitenwende, von der wir ja in den vergangenen Tagen so viel gehört haben? Wir versuchen das zu sortieren und einzuordnen zusammen mit Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Hallo Maxi.
Hallo.
Maxi, mein Eindruck ist, die Paralympics sind wegen dieses Kriegs in der Ukraine ja vielleicht auch einfach zu kurz gekommen in der Berichterstattung. Andererseits waren das Spiele, die ja auch gar nicht anders konnten, als ein politisches Potenzial zu entwickeln, obwohl genau das ja eben von organisatorischer Seite am liebsten ganz rausgehalten werden soll. Wie hast du das wahrgenommen?
Also mir ging es auch so, also dass die Paralympics, was das Sportliche angeht, dann doch ein Stück weit an mir vorbeigerauscht sind. Also obwohl ich darüber berichtet habe, also ich hatte in den vergangenen 2 Wochen ständig Sendungen und habe darüber natürlich berichtet, aber wenn ich das nicht getan hätte, nicht diese Sendung gehabt hätte, dann wäre das, glaube ich, ziemlich komplett an mir vorbeigegangen. Und wenn man sich so umguckt und umhört, dann geht es vielen genauso, sei es jetzt bei uns in der Sportredaktion oder auch, wir haben auch eine Straßenumfrage dazu gemacht, einfach weil der Krieg dann so beherrschend ist natürlich in der Themensetzung. Und dann war natürlich das, was da passiert ist, sehr politisch. Du hast angesprochen, dass das belarussische und russische Team nicht vor Ort war. Das ukrainische Team war vor Ort. Die sind buchstäblich vor den Bomben in Kiew geflüchtet. Gerade noch so, 4 Tage lang haben sie gebraucht, um rauszukommen, um dann in Peking zu landen. Und die haben das dann auch wirklich als Zeichen gesetzt, dass eben die Ukraine als Land, als Nation weiter existiert. Und einige Athletinnen und Athleten haben auch gesagt, unsere Soldaten kämpfen zu Hause ihre Schlacht und unsere Frontlinie sind die Paralympics. Und das sind eben für die Paralympics dann auch wirklich, ja, bemerkenswerte Worte und wirklich bemerkenswerte Umstände.
Dann lass uns doch noch mal gucken auf das IPC. Wie war oder ist denn die Rolle dieses Komitees?
Um die Rolle des IPC beurteilen zu können, müssen wir ein paar Tage noch vor die Entscheidung blicken, nämlich auf den 28. Februar, also kurz nach Kriegsbeginn. Da hat das Internationale Olympische Komitee empfohlen, keine Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus zu Sportereignissen einzuladen, aber gleichzeitig auch eine Hintertür offen gelassen in ihrem Statement, in dem es gesagt hat, für den Fall, dass es für einen Ausschluss zu kurzfristig ist, dann sollten die Athletinnen und Athleten als Neutrale antreten, also ohne Flagge und ohne Hymne. Und genau das hat eben das IPC ja dann 2 Tage vor der Eröffnungsfeier auch so bekannt gegeben. Und dann hat es eben diesen enormen Widerstand gegeben aus den nationalen Paralympischen Komitees, auch von deutscher Seite große Empörung und Fassungslosigkeit über diese Entscheidung und deswegen dann eben die Rolle rückwärts. Und man hat wirklich gemerkt, wie sich das IPC schwer getan hat mit dieser Entscheidung oder wie sich auch das IOC und andere Sportverbände mit diesen Entscheidungen schwer getan haben. Der Lackmustest war immer so die Frage, okay, sprechen Sie in Ihren Stellungnahmen von Krieg oder vermeiden Sie dieses Wort Krieg, sondern sagen Sie die Situation in der Ukraine oder der Konflikt, ja, was ein völliger Euphemismus ist. Daran hat man immer ganz gut gesehen, wo die Verbände dann gerade sind. Und das IPC hat es auch vermieden, von Krieg zu sprechen am Anfang. Und es brauchte dann einen ukrainischen Journalisten, der ein Foto von einem toten Biathleten hochgehalten hat bei der Pressekonferenz, der damit Andrew Parsons, den Präsidenten des IPC, konfrontiert hat, damit Andrew Parsons dann auch das Wort Krieg in den Mund genommen hat. Und da
erklär
hat man dann schon gesehen, dass
dieser Athlet, vielleicht haben nicht alle diese Szene mitbekommen. Erklär noch mal kurz was zu diesem Athleten.
Das ist ein 19-jähriger Biathlet bzw. ehemaliges Mitglied der ukrainischen Jugendnationalmannschaft im Biathlon. Und wie viele andere Sportler ist der dann eben auch an die Front gekommen und ist relativ früh im Krieg gefallen. Mhm. Im Krieg. Und er ist bis jetzt auch nicht der einzige Sportler gewesen. Und dann stand der ukrainische Journalist mit einem Schwarz-Weiß-Foto von diesem Sportler in Peking auf dieser Pressekonferenz, als Andrew Parsons eben die Entscheidung zuerst verkündet hat, dass die Russen und Belarussen teilnehmen dürfen. Und da konnte, glaube ich, auch das IPC und Andrew Parsons in dem Moment, hat er vielleicht auch realisiert, was das für eine Entscheidung ist und wie diese Entscheidung ankommt. Aber wie gesagt, da sieht man, dass das selbst in so einer Situation gedauert hat, bis da so ein leichter Entwicklungsprozess eingesetzt ist. Und wie gesagt, es hat eine Boykottandrohung gebraucht. Es hat wirklich die Boykottandrohung von anderen Ländern gebraucht, was die ganze Veranstaltung ja wirklich auch riskiert hat. Weil ohne Sportlerinnen und Sportler aus 30 anderen Ländern funktionieren Paralympics nicht. Und dann hätte das IPC auch nicht die schönen Bilder gehabt, die es ja haben möchte von diesen Sportereignissen. Und deswegen hat das IPC dann gesagt, wir schließen Russland und Belarus komplett aus.
Also kann man aber dann eben auch mal sehen, dass ein gewisser Druck oder die Aufforderung zum Boykott dann eben doch am Ende was bringt, auch bei so einem großen, mächtigen Verband. Lass uns doch nochmal auf die anderen großen Sportverbände gucken. Wie verhalten die sich denn? Oder wo merkt man da, dass der Krieg in der Ukraine sich auswirkt?
Das sieht man zum einen natürlich daran, dass es eben auch auf anderen Ebenen einen Ausschluss von Russland und Belarus gegeben hat. Die FIFA hat das russische Team aus der WM-Quali ausgeschlossen. Es sind Sponsoring-Verträge beendet worden. Gazprom natürlich, ganz wichtig, der russische Staatskonzern, der sehr viel gesponsert hat im Sport, nicht nur im Fußball. Schalke 04 kommt einem da natürlich sofort in den Kopf, die UEFA. Aber auch in anderen Sportverbänden. Der russische Einfluss ist in den vergangenen Jahren immer größer geworden. Über diesen Einfluss. Roman Abramowitsch, FC Chelsea, schon seit 2003 da aktiv. Dieser Einfluss ist von den Russen genutzt worden. Das ist eine Art Einfluss im vorpolitischen Raum gewesen, den die Russen über Jahre hinweg aufgebaut haben, wo es auch vielleicht auch zu wenig Widerstand gab aus anderen demokratischen Sportgesellschaften. Und so mussten dann innerhalb kurzer Zeit diverse Verbindungen nach Russland dann gekappt werden. Und das ist halt dann etwas, wo wir jetzt gespannt beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Was man sicherlich konstatieren kann, ist, dass der Einfluss von Russland auf den Weltsport, der in den vergangenen Jahren sehr groß gewesen ist, durch eben dieses Engagement, was ich gerade beschrieben habe, und auch dadurch, dass russische Funktionäre sich mit diesem Geld wichtige Positionen in einzelnen internationalen Verbänden erobern konnten, dass der sicherlich jetzt zurückgedrängt worden ist oder zurückgedrängt wird in absehbarer Zukunft. Dann ist natürlich die Frage, wie es dann weitergeht. Also sowohl mit Russland als auch mit den frei werdenden Posten.
Ja, genau, mit den frei werdenden Posten. Also da muss man ja dann auch wiederum den einen Schritt weiterdenken. Wer oder wie wird das denn dann ersetzt? Also es braucht eine gewisse finanzielle Grundlage, auch für Fußballclubs. Wer kommt denn danach? Wer rückt nach?
Da bleiben wir mal beim Fußball, weil da ist es am schönsten oder am unschönsten, je nachdem, wie man das betrachten möchte, zu sehen. Wir hatten jetzt am Wochenende in England ein Spiel Chelsea-Newcastle. Chelsea jetzt gerade von Sanktionen schwer getroffen, weil die Regierung in Großbritannien Roman Abramowitsch eben in der vergangenen Woche auf die Sanktionsliste gesetzt hat. Was bedeutet, dass auch die Konten des Vereins praktisch eingefroren sind. Die können keine Spieler mehr kaufen, verkaufen. Die können keine Tickets mehr verkaufen. Die können kein Merchandise mehr verkaufen. Die haben ein Budget bekommen von 20.000, um Auswärtsspiele zu bestreiten, was sehr eng ist für ein Profiteam. Da wird jetzt gerade noch so ein bisschen ausgehandelt, wie streng das gehandhabt wird. Aber die Richtung ist klar. Chelsea auf der Sanktionsliste. Haben dann gegen Newcastle gespielt, ein Verein, der gerade von einem saudi-arabischen Staatsfonds gekauft wurde. Mhm. Und wenn wir jetzt ans Wochenende denken, in Saudi-Arabien sind 87 Menschen exekutiert worden. Und Saudi-Arabiens Menschenrechtsgeschichte in den vergangenen Jahren ist ebenfalls eine, wo ich sagen würde, das hat eigentlich mit demokratischen Werten und mit sportlichen Werten nichts zu tun. Die sind aber unangetastet geblieben bis jetzt. Und es gibt auch keine Anzeichen, warum sich das jetzt gerade ändert.
Das heißt, es würde ersetzt durch andere Länder, die sehr viel Geld haben, die sehr viel Geld geben können, wo wir dann aber einfach wieder moralisch in einer ganz anderen Debatte wären. Aber auf jeden Fall auch in einer problematischen.
Genau, es ist halt die Frage, ob wir jetzt wirklich eine Zeitenwende erleben oder ob das nicht einfach sozusagen jetzt sehr Russland fixiert ist und dass die Verbände und die Vereine und auch die Regierungen jetzt natürlich angesichts dieses Angriffskriegs gegen Russland wirklich hart vorgehen, das aber natürlich nicht darüber hinwegtäuschen sollte, dass gerade im Sport viele andere Autokraten oder Statthalter von Autokraten weiterhin wirken. Ich habe gerade das Beispiel Newcastle und Fußball genannt. Das ist sicherlich das öffentlichste Beispiel dafür. Aber das gilt auch in anderen das gilt auch in anderen internationalen Verbänden. Und das ist dann halt wirklich die Frage, wie viel sich ändern wird an dem generellen Verhältnis von großen internationalen Sportverbänden und Autokraten.
Das ist die Frage, die ich noch die ganze Zeit im Hinterkopf habe, während du mit mir redest. Ich höre trotzdem zu, aber das ist eben das Ding. Also wie beurteilst du das? Ist das jetzt ein kurzfristiger Effekt, weil man eben auch einfach handeln muss, gerade was so diese kommerzielle Ebene angeht, ja, Fußball, national, international, oder ist das etwas, was einen nachhaltigen Effekt haben wird? Wie schätzt du das ein?
Hättest du mich das vor 2 Wochen gefragt, unter dem Eindruck der ja dann sehr schnellen teilweise Reaktionen und auch der Empörung, hätte ich gesagt, okay, das ist tatsächlich jetzt eine Zeitenwende. Ich bin inzwischen deutlich zurückhaltender, dieses Wort zu benutzen, weil ich eben dann doch feststelle, die Sportverbände machen das, was sie tun müssen, aufgrund des öffentlichen Drucks. Sie machen aber nicht mehr. Sie machen nicht mehr. Ich habe gerade schon ein paar Beispiele genannt, woran man das gut sehen kann. Normalerweise, wenn man Russland jetzt ausschließt und Belarus, müsste es eine Debatte geben über Werte im Sport. Und ich sehe diese Debatte nicht. Deswegen bin ich persönlich, wir sind da in der Sportredaktion noch ein bisschen zwiegespalten, weil es ist natürlich auch immer Zukunfts-, sind natürlich auch immer Prognosen. Ich persönlich glaube inzwischen nicht, dass es die große Zeitenwende im Sport ist.
Danke fürs Erklären, Maxim.
Gerne.
Das war der Tag heute am 14. März. Danke fürs Zuhören, fürs dabei gewesen sein. Wir hören uns gerne morgen wieder, wenn Sie mögen. Ich würde mich freuen. Sonja Meschkat, mein Name. Tschüss.